Das ist keine neue Folge von «Apropos». Wir sind zurück am 6. Januar. In der Zwischenzeit hört ihr hier jeden Tag einen Fall von unserem Podcast «Unter Verdacht» über Schweizer Kriminalfälle, die unsere Redaktion beschäftigt haben. Heute der Pfarrer mit 6 Kindern, mit der Kathrin Boss. Sie erzählt von einem katholischen Pfarrer, der mit mehreren Frauen Kinder zeugt und immer wieder davon kommt. Moderiert wird der Podcast vom Noah Fendt. Das ist wie immer nur die erste Folge von diesem Fall. Die anderen beiden Folgen die findet ihr im Feed von «Unter Verdacht». Ich wünsche einen guten Rutsch, einen guten Start ins neue Jahr und bis bald. Ciao zusammen.
Wir sind in Bülach im Kanton Zürich. Es ist das Jahr 1950. Gerade neben dem Spital steht die katholische Kirche und daneben das Pfarrhaus. Dort lebt seit mehreren Jahren auch Antonia Müller. Sie ist 34 Jahre alt und sie kocht für den Pfarrer. Das ist ganz normal. Die Pfarrer haben oft Hausangestellte, die gerade im gleichen Haus gewohnt haben. Wenn sie zu Abend in ihr Zimmer gegangen ist, schlafen, hat sie etwas nicht können. Das Zimmer abschliessen. Es hat gar keinen Schlüssel gehabt.
Wir haben nicht abschliessen.
Die Zimmertür von Antonia Müller ist darum offen geblieben, jede Nacht. Und einmal da ist zur Nacht ein Mann in ihr Zimmer gekommen. Die junge Haushälterin hat im Dunkeln den Vikar, das ist quasi der Stellvertreter vom Pfarrer, also der Geistliche, erkannt. So erzählt es Antonia Müller mit 99 Jahren, also viele, viele Jahre später, in einem Dokumentarfilm.
Er hat von sich aus will und ich habe mich gewehrt und ich konnte mich nicht mehr wehren.
Der Vikar vergeht sich an ihr. Und es ist nicht das erste Mal. Und es bleibt auch nicht seine letzte Tat.
Und nachdem ist er verschwunden. Und wenn ich etwas gesagt habe, hat er immer gesagt, sie ist nicht was, sie ist nicht was, sie lügt, sie lügt. Er hat mich einfach
ganz
gehabt und verdrückt.
Das ist die Geschichte von einem Pfarrer, der sich an Frauen vergeht, mit ihnen Kind zeugt und die Mütter dann allein zurücklässt. Und es ist eine Geschichte über Macht, Lügen und Verduschung in der katholischen Kirche. Das ist «Unter Verdacht», der Schweizer Crime-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Wir reden in diesem Podcast über Fälle, die in der Schweiz passiert sind und die unsere Redaktion beschäftigt haben. Mein Name ist Noah Fendt und bei mir im Studio steht Kathrin Boss. Sie ist Co-Leiterin vom Tamedia Recherchedesk und hat zum heutigen Fall recherchiert. Hallo Kathrin.
Salut.
Ich heiße Lisbeth Binder, komme aus Lietiken und bin in Bülach im Jahr 1951 geboren. Meine Mutter ist Antonia Müller. Also auf dieser Foto, die ich in der Hand habe, sehe ich meine Mutter, wo sie ist eine schöne Frau war. Sie hat einen melancholischen Blick. Also ganz ein einfaches Lachen hat sie. So fast ein bisschen ein gequältes Lachen. Aber ihren melancholischen Blick, den hat sie eigentlich immer behalten, bis sie gestorben ist. Meine Mutter hat gelebt in Bülach. Sie war schon 4 Jahre in Bülach als Pfarrköchin. Und dort hat man sie eigentlich sehr gerne gehabt. Und es hat sogar noch Leute gegeben, die Freude hatten, weil sie an mich immer Küchen gebacken hat, wenn Ministranten müssen ministrieren mussten. Und dann haben sie auch mit den Bieren Kuchen essen. Aber was sonst rundherum war, hat sie mir ganz spät eigentlich ehrlich erzählt.
Kathrin, heute wissen wir sehr viel mehr über die Geschichte von Antonia Müller und auch über die Geschichte von ihrer Tochter, der Lisbeth Binder, die wir hier gehört haben. Die Geschichte die spielt in Bülach im Zürcher Unterland im Jahr 1950. Heute kennt man Bülach ja als grössere Zürcher Agglo-Gemeinde. Wie war das 1950? Was war das für ein Bülach damals?
Ja, das war eher ein kleines Städtchen, natürlich kaum Neubauten. Wobei man muss sagen, dass es dort eigentlich schon sehr früh Industrialisierung gegeben hat, eigentlich schneller als im Umland. Es hat dort schon 1819 hat es Spinnerei gegeben und nachher Glashütten. Also es hatte so Industriebauten gehabt. Aber eigentlich ein kleines Städtchen mit Kirche zumindest drin. Eine sehr markante Kirche, Dreifaltigkeitskirche heisst die, mit einem sehr spitzen, hohen Turm. Und die Kirche war im Dorf sehr prägnant gewesen. Der Pfarrer hat einen hohen Status in so einem Dorf. Das war auch in Bülach so gewesen. Er hat im Pfarrhaus gelebt, mit einer Köchin, mit Angestellten. Das war ganz normal gewesen dort in dieser Zeit, weil die sind wichtige Leute gewesen und darum haben sie Angestellte gehabt, die bei ihnen im Haus selber gelebt haben. Dazu ist auch noch kirchliches Personal gekommen, wie zum Beispiel ein Vikar. Das ist eigentlich der Stellvertreter vom Pfarrer.
So eine Angestellte, persönliche Angestellte vom Pfarrer war ja eben auch Antonia Müller gewesen. Und sie hat in dem Pfarrhaus 1950 eben in Bülach gelebt. Erzähl mal von dieser Antonia Müller, wer ist das?
Sie war eine ledige Frau. Sie war dort mal 34 Jahre alt. Also eben ledig, immer noch mit 34. Hat keine Familie gegründet, hat dort schon seit 3 Jahren beim Pfarrer als Köchin geschafft.
Der Pfarrer Mundwille, der dort mal dort war, der war von Dietiken. Wir sind von Dietiken. Und hat uns gekannt, Müllers, weil die hat man gekannt. Wir haben einen grossen Bauernhof daheim. Und hat eigentlich ein paar Köchin gesucht. Und meine Mutter hat immer daheim nur geholfen und für ihre Geschwister die und auf dem Hof geholfen und so. Und dann hat er das Gefühl gehabt, sie könnte eigentlich jetzt mal einen anderen Job machen, oder? Und hat dann sie eigentlich auf Bülach genommen in den Haushalt.
Und dort war sie also gewesen. Und dann, 1949, hat sich das Leben von der Antonia Müller plötzlich verändert. Was passiert denn?
Der Pfarrer hat einen Vikar bekommen. Ich habe es vorher erklärt, das ist noch der Stellvertreter. 1949 ist der Anton Ebnöter auf Bülach gekommen. Das war ein 30-jähriger Mann, der 1945 in Chur zum Priester geweiht wurde.
Was ist denn das für ein Typ, der da plötzlich auftaucht in Bülach?
Ja, die Leute, die ihn gekannt haben, beschreiben ihn als extrem charmant, gut aussehend. Er war ein engagierter junger Mann, sehr an Musik interessiert. Er hat Lieder komponiert, er hat eine Orgel gespielt. Er hat auch, man sieht ihn im Film, im Dokumentarfilm, der auch schon erwähnt wurde, sieht man ihn ein Blasinstrument. Ich glaube, es ist ein Saxophonspieler oder etwas Ähnliches. Ja, ein charmanter Typ, einer, der den Frauen den Kopf gedreht hat, hat man den Eindruck. Aber auch die Männer haben sich von ihm beeindrucken lassen. Offensichtlich hat er ein ganz spezielles Charisma gehabt.
Kommt das irgendwie gut an, aber die Antonia Müller, die Köchin im Pfarrhaus, die lernt noch eine andere Seite kennen von dem Anton Ebnöter.
Genau, also als der Ebnöter dann gekommen ist, hat die Antonia Müller relativ schnell gemerkt, dass er so ein Frauenheld ist oder beziehungsweise hat sich so benotet. Ein Jahr nach seiner Ankunft dann ist er zur Nacht einmal einfach in ihr Zimmer gekommen. Das hat sie eben nicht können abschliessen. Er ist zu ihr hinein und ins Bett gelegen und ist in sie eingedrungen.
Er hat von sich aus wollen und ich habe mich gewehrt und ich habe mich nicht mehr wehren.
Sie hat nicht können fliehen sozusagen oder weggehen, wegstoßen, wie wir das am Anfang gesagt haben. Das hat natürlich auch mit dem Machtverhältnis zu tun. Sie hätte ja vielleicht schon können zu dem Zimmer ausrennen, aber das macht man nicht. Der Pfarrer ist eine Respektsperson, er war ihr Vorgesetzter gewesen, natürlich auch noch und darum ist es sehr schwer gewesen, sich zu wehren.
Er hat mich einfach
ganz gut
und verdrückt vorgeschüttet.
Sie hat nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Wochen, vielleicht 2 Monaten, hat sie gemerkt, dass sie schwanger ist.
Ihre Schwangerschaft bleibt im Pfarrhaus natürlich nicht unbemerkt. Wie reagiert man auf das?
Nein, das hat man natürlich gemerkt. Und noch mehr, also man hat auch gewusst, dass der Vikar der Vater ist. Aber das Verrückte ist, für den Ebnöter hat das überhaupt vorerst einmal keine Konsequenzen gehabt. Der Pfarrer schickt nicht ihn weg, sondern die schwangere Antonia Müller ins Wallis nach Vist, wo die Schwester vom Pfarrer gearbeitet hat, im katholischen Haus für schwangere, alleinstehende Frauen. Dort bringt sie 1951 dann ihr Kind auf die Welt, die Lisbeth.
Ich heiße Lisbeth Binder, komme aus Dietiken und bin im Jahr 1951 geboren. Meine Mutter ist Antonia Müller und der Erzeuger ist Anton Ebnütter, der Vikar war in Bülach. Ich habe mich immer gefragt, warum bin ich in Wallis auf die Welt gekommen. Und das war, weil meine Mutter ja Pfarrköchin war in Bülach. Und der Pfarrer, seine Schwester, ist in der Klinik St. Damme in Visp. Hat die gearbeitet. Ledige Frauen hat dort können gebären und hat können bis 4 Monate dort arbeiten. Meine Tante hat meine Mutter gesucht und hat sie in Bülach nicht mehr gefunden. Und der Pfarrer hat dann gesagt, sie sei jetzt in Visp. Sie kriege ein Baby. Und dann ist meine Tante aufs Vespa gehockt und ist ins Wallis gefahren. Und im letzten Moment, eigentlich vor der Adoption, hat sie zu meiner Mutter gesagt, du gibst das Kind nicht weg, weil das tut dir nicht gut. Nimm das Kind mit heim. Wir werden das schon schaffen daheim.
Was bedeutet es damals für Antonia Müller, auf diese Art ein Kind überzukommen?
Ja, 1950 allein ein uneheliches Kind überzukommen, ist natürlich schon eine andere Sache, als das jetzt heute ist. Ich muss sagen, es ist für mich jetzt erstaunlich. Es überrascht mich eigentlich, dass die Eltern das einfach akzeptiert haben. Also, dass Antonia Müller Glück gehabt in dem Sinn, dass sie Hilfe bekommen hat, dass ihre Schwester ist ja gekommen, helfen, hat sie von der Adoption abgehalten und hat auch gesagt, die Eltern würden das akzeptieren und würden ihr helfen. Ich glaube, da ist sie sicher in dieser schwierigen, auch finanziell sehr prekären Situation doch noch in einer, ich sage, halbwegs gute Lage gewesen, wahrscheinlich im Vergleich zu anderen Frauen in dieser Situation und in dieser Zeit. Aber es ist natürlich schon so, es ist ein ärmliches Leben auf einem Bauernhof in dieser Zeit. Sicher nicht einfach.
Wie erinnert sich denn Lisbeth Binder heute an ihre Kindheit eben auf dem Hof?
Also es ist natürlich schon ein sehr prekäres Leben gewesen und, so wie sie es uns erzählt hat, auch ein bisschen einsam für sie.
Ich hatte viele Aggressionen auch. Also ich war auch manchmal also wirklich ein ganz böser Mensch gewesen. Also bei uns einfach, ich war verrückt gewesen, weil erstens mal musste ich immer arbeiten. Ich konnte nie können mit meiner Schulgespendli spielen oder so. Wenn du heimgekommen bist, hast du können schnell die Aufgaben machen und hast du dem Hof müssen helfen. Und das hat mich manchmal schon auch aufgeregt. Und dachte, ja, also, ich dachte, ja, ich bin auch ein Kind, ich will auch gerne mal etwas anderes. Und die Mama hat natürlich immer müssen arbeiten. Und wenn ich etwas wollte wissen, habe ich mir manchmal gar nicht gewusst, woher das ich soll. Meine Grossmutter, die ist eigentlich meine Ansprechperson gewesen. Also die hat mich ein bisschen begleitet und mir haben ein bisschen geholfen und so. Oder in den Arm genommen und so. Also von den Liebkosungen von der Mama habe ich nicht viel so bekommen. Nein.
Hat denn Lisbeth Binder als Kind gewusst, wer ihr Vater ist?
Nein, das hat sie ganz lange nicht gewusst.
Mit 30 habe ich erfahren, wer mein Erzeuger ist. Ich sage bewusst nicht Vater. Er ist der Erzeuger. Und ich habe geahnt, schon als klein eigentlich, schon als ich in die Schule gegangen bin, weil das ist ja zu der Zeit, wo man in die Schule gegangen ist, hat mir ja der Lehrer immer gefragt, ja, was macht deine Mutter, was macht dein Vater und so weiter und so fort. Und ich musste immer sagen, ich habe keinen Vater. Und dann kann man sich ja selber ausrechnen, was das geheissen hat. Du bist ausgelacht worden, ja, hast ja keinen Vater, klar hast du einen Vater. Und daheim, wenn ich gefragt habe, ist das tabu gewesen, das Thema.
Warum hat denn Antonia Müller ihrer Tochter die Geschichte nie erzählt?
Das muss man ein bisschen im Kontext von dieser Zeit verstehen. Das war natürlich ein extremes Stigma, allein ein Kind aufzuziehen. Kein Vater an, nicht darüber reden, weil es eben ein bisschen geheim ist, weil es peinlich ist vielleicht auch, weil es unmoralisch ist. Da redet man über das nicht. Und weil das so ein Tabu ist, hat die Mutter sich nicht getraut, wahrscheinlich über diese Situation zu reden.
Praktisch alle haben es gewusst, aber niemand hat etwas geredet. Da hat man stillschweigend gemacht und gesagt, über das redet man einfach nicht. Und fertig, Schluss. Da haben sie können nachfragen, wie sie haben wollen. Das war stillschweigend gewesen. Man hat immer nur gemunkelt.
Heute wäre das wahrscheinlich anders, aber damals ist das total nachvollziehbar, dass sie da Probleme hatte damit.
Wann hat sich denn das geändert, Kathrin? Wann hat sie erfahren von dieser Geschichte?
Sie hat schon eigene Kinder und war selber geheiratet. Sie hat schon lange das Gefühl gehabt, dass etwas nicht stimmt. Und sie hat immer wieder die Mutter gedrängt, ihr doch zu erzählen, woher dass sie käme, um was es geht, wo ihr Vater ist und wer er ist und so weiter. Irgendwann einmal ist es dann zum Eklat gekommen zwischen der Mutter und der Tochter.
Ich habe schon lange vermutet, dass er ein Pfarrer ist. Weil man nicht geredet hat darüber, dass sie in Bülach war. Plötzlich ist sie weg in Bülach auf Fisch gekommen. Und ich dachte, da stimmt etwas nicht. Und als ich dann, sie so gequält habe, und weil sie wieder gesagt hat, jetzt hast du wieder eine Geste gemacht, wie dein Vater, erinnert mich jetzt gerade daran. Und dann hat sie mir den Nucki rausgehauen. Da habe ich gesagt, so, jetzt wird gekotzt. Zu den Kindern habe ich gesagt, also, ihr haut jetzt voraus, geht sandeln, ich komme dann euch wieder holen, wenn ihr nicht für die kommt. Also ich habe, ja, sie war ein armer Kind.
Da hat sie also das erste Mal die Geschichte erfahren, nämlich, dass ihr Erzeuger überhaupt noch lebt, dass es der Anton Ebnöter ist und dass er Vikar in Bülach war, also ein Geistlicher. Und dass er ihre Mutter geschwängert hat.
Und dann habe ich sie noch gefragt, da mag ich mich gut erinnern, habe ich sie gefragt, hast denn du eigentlich den gern gehabt oder wie war das eigentlich gewesen? Und dann sagt sie, nein, das habe ich nicht. Und dann hat sie nicht mehr weitergeredet. Das war für sie eigentlich gut gewesen.
In diesem Moment hat Lisbeth Binder aber noch keine Ahnung gehabt, wie schlimm das wirklich war, was da genau passiert ist. Das erfährt sie erst viel, viel später.
Und die Verantwortung hat man ja nicht genommen. Und er hat ihr dort einmal, wo sie gesagt hat ihm, dass sie schwanger ist, hat er ihr 100 Stutz gerne gegeben und gesagt, ja, mach etwas damit. Ich will nichts damit zu tun haben damit. Und die 100 Stutz im Gouvert habe ich gefunden, als meine Mutter gestorben ist, in den Unterlagen. Und es ist darauf gestanden, für das Kind 100 Franken von Toni Ebnöter. Ich habe das Gouvert genommen, hat mich geckelt, wirklich geckelt. Ich habe das Zündhölzchen genommen und oben am WC habe ich es verbrannt und gespült.
Katrin, wer ist denn der Anton Ebnöter, der eines Nachts eben bei der Antonia Müller im Zimmer gestanden ist und sie vergewaltigt hat?
Eigentlich weiss man nicht so wahnsinnig viel über ihn. Also, wir haben versucht, mehr zu erfahren. Wir haben Akten aus den 60er Jahren durchgeschaut. Also, es gibt Akten aus einem Gerichtsprozess. Es gibt auch Briefe, die Bischöfe geschrieben haben oder an Bischöfe geschrieben worden sind. All das Material, das wir zum Teil recherchiert haben, selber recherchiert haben, aber auch der Miklos Gimisch uns geholfen hat. Das ist ein Filmregisseur, der den Film gemacht hat, unser Vater, wo es um die Geschichte von Anton Ebnöter und seinen Kind, das er gezeugt hat, geht. Er hat uns Material gegeben, aber wir haben dann selber Sachen angeschaut. Und was man sagen kann, er ist 1919 geboren im Kanton Schweiz. Über seine Kindheit und Schulzeit weiss ich ehrlich gesagt nicht so viel, auch nicht, warum er Pfarrer geworden ist. Das war dazumal natürlich schon etwas gewesen, wo man gemacht hat, weil man ein bisschen Macht oder ein bisschen Einfluss hat wollen haben, weil der Pfarrer ist ja tatsächlich wie der Lehrer oder die Lehrerin eine wichtige Person im Dorf gewesen, eine einflussreiche Person, eine Respektsperson. Ich kann mir vorstellen, so charismatisch wie er war und so wie er mit Menschen umgegangen ist, dass ihm das etwas bedeutet hat. Aber das ist ein bisschen Spekulation. Er ist 1945, 26-jährig, dann zum Priester gewählt worden. Und eben, wie ich es schon erwähnt habe, er war ein totaler Musikfan gewesen. Lieder, musizieren, Chor, dirigieren, hören, dirigieren, das war seine Leidenschaft gewesen.
Du hast gesagt, mit 26 zum Pfarrer gewählt worden. Wenig später hat er dann seine erste Anstellung bekommen in St. Moritz, aber nicht als Pfarrer, sondern als Vikar. Was ist das nochmal?
Ja, also dann machen wir da vielleicht ein kleines Seminar über katholische Hierarchien.
Ja, gerne.
Es ist so, der Papst ernennt Bischöfe und die werden dem Papst vorgeschlagen von den Domherren im Bistum. Also wenn wir in der Schweiz einen neuen Bischof haben, dann ist es, weil der Papst im Vatikan dem zugestimmt hat, aufgrund von einer Liste, die die Domherren geschickt haben. Das kann dann manchmal auch zu heftigen Auseinandersetzungen führen, weil sich die Domherren nicht immer einig sind. Das haben wir gerade gesehen kürzlich, wo der Churerbischof Josef Bonnemann gewählt worden ist. Da haben die Domherren eigentlich dagegen gestimmt und der Vatikan, also der Papst hat sich durchgesetzt und ihn gleich gewählt. Das ist insofern sehr relevant. Fast auch, hat auch viel mit dem zu tun, was wir in diesem Podcast jetzt da besprechen, weil es geht um den sexuellen Missbrauch. Der Joseph Bommin, der jetzige Churbischof, der hat sich sehr eingesetzt dafür, dass die Geschichte aufgeschafft wird, dass man sexuellen Missbrauch, dass das zum Thema wird, auch wissenschaftlich. Und es hat aber natürlich sehr stark konservative Kreise gegeben in der Kirche, die natürlich dagegen sind, die das nicht so genau anschauen wollen. Und das gibt einen Konflikt. Also da spielen die Domherren eine wichtige Rolle. Also gut. Das Bistum ist dann so aufgebaut, es ist eine kirchliche Verwaltungseinheit, die aus Pfarreien besteht. Und in diesen Pfarreien ist ein Pfarrer eigentlich der Chef sozusagen und er hat einen Stellvertreter und das ist der Vikar. Ich hoffe, ich hätte das können verständlich machen.
Ich glaube, ich habe es verstanden. Eben der Stellvertreter vom Pfarrer in einer Gemeinde.
Genau.
Das war also eben Anton Ebnöter seine erste Stelle gewesen, 1946 in St. Moritz. Wie ist er dort angekommen?
Ja, eben, wie ich es eigentlich schon gesagt habe, sehr positiver, gewinnender Charakter. 27 war er gewesen, eben viele haben ihn einfach toll gefunden. Ja. Er hat offensichtlich da so ein Spirit ins Dorf gebracht, das viele geschätzt haben. Es gibt aber auch eine negative Seite, die man, glaube ich, dort recht schnell auch wahrgenommen hat. Er trifft sich mit Frauen, nimmt sie ins Schlafzimmer, in die Kamera mit und er trifft sie zu intimen Begegnungen auch sonst an anderen heimlichen Orten. Und das ist natürlich sehr problematisch für einen kirchlichen Angestellten.
Ja, das sieht man natürlich nicht gern. Wie reagiert man denn darauf in dieser Kirchengemeinde St. Moritz?
Erst einmal eigentlich gar nicht. Also, obwohl der Pfarrer seinem Vorgesetzten das beobachtet hat, das sieht man eben aus Briefen, die man haben können lesen, Briefen, die am Bischof gegangen sind. Erst 1949, der Ebnöter ist da schon 3 Jahre lang in St. Moritz gewesen, hat der Bischof den Ort besucht und hat anschliessend an den Besuch den Ebnöter ermahnt. In diesem Brief hat er geschrieben:
In Zukunft keine Frauenbesuche in ihrem Privatzimmer mehr. Die Abendabwesenheiten ohne Erlaubnis und Aufklärung beim Pfarrer sollen unterbleiben.
Das hat der Bischof geschrieben. Also er hat eigentlich gewusst, was läuft.
Er ist eigentlich also ermahnt worden, schriftlich. Wie hat er reagiert auf das Schreiben?
Das ist ein bisschen ebenöter. Das sieht man auch später im Prozess. Er tut immer alles auf die Frau abschieben. Er hat Ausgeflüchte gemacht. Er hat gesagt, es sei ja nur eine Cousine gewesen, die er da besucht hat. Im Brief steht:
Was die Freundschaft mit Damen anbelangt, weiß ich nun gar nicht, was der Pfarrer darunter versteht und wen er meint.
Er beschwichtigt also, er streitet es ab und gibt Schuld den Frauen.
Und was passiert denn?
Eben nichts. Es bleibt bei Ermahnungen, es hat keine Konsequenzen, es ist einfach so. Also bis in Sommer 1949 eigentlich. Dann hat es weitere Beschwerden vom Pfarrer. Erst dann ist dann der Bischof eingeschritten. Er hat den Ebnöter versetzt und er ist dann auf Bülow gekommen und war dort Vikar.
Also, und weitere Beschwerden hat es aus dem gleichen Grund gegeben? Also der Ebnöter hat sich weiterhin mit Frauen getroffen und die mit in seine Kamera genommen und so?
Man geht davon aus. Ich weiss es im Detail nicht, weil es wird nur angetönt, aber ich gehe davon aus.
Mhm. Dann wird er also versetzt nach Bülach. Weiss denn der Pfarrer in Bülach, warum dass er jetzt hier einen versetzten Vikar überkommt?
Nein. Das ist es ja genau, also dass die neuen Arbeitsorte und die Vorgesetzten dort aber meistens über die Vorgeschichte nichts wissen.
Das heisst also, der Anton Ebnöter, der kommt eigentlich wie eine zweite Chance über, kommt an einen neuen Ort und kann dort wie nochmal ganz neu anfangen, auch ohne eben die Vorgeschichte, die er in St. Moritz erlebt hat.
Genau. Er macht einfach genau so weiter wie vorher. Beziehungsweise es wird eigentlich noch viel schlimmer. Er schwängert nicht nur die Antonia Müller, wie wir es ja vorher erzählt haben, sondern in der Zeit in Bülach hat er mindestens noch 2 weitere Kinder gezeugt. Und in seiner ganzen Laufbahn als Geistlicher in der katholischen Kirche sind es mindestens 6 Kinder. Vielleicht sogar noch mehr.
Also ich bin überzeugt, dass das Dutzend wirklich voll wird. Wir sind jetzt 6. Aber das Dutzend, denke ich, wenn man ganz realistisch würde denken, dann ist das Dutzend Minimum voll.
Das war Folge 1 vom Fall «Der Pfarrer mit den 6 Kindern». Und so geht es in der nächsten Folge weiter.
Er tut sie missbrauchen und er lässt sie dann allein mit den Kindern. Er versucht sich, dem Problem zu entledigen.
Und da bin ich halt zu einem Herrn gelegen. Und er hat das gemacht. Ich habe gar nicht gewusst, was er macht.
Wir fragen uns, wieso hat der Anton Ebnöter so lange unbehelligt bleiben?
Der Ebnöter ist jetzt also schon viermal versetzt worden. Immer wieder an einen neuen Ort. Immer wieder weiss man am neuen Ort nichts über seine Vorgeschichte.
Warum sind seine Daten über Jahrzehnte vertuscht und verheimlicht worden? Und was hat das alles mit dem dunklen Kapitel der katholischen Kirche zu tun? Das ist «Unter Verdacht», der Schweizer Crime-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Die nächste Folge zu diesem Fall die kommt in einer Woche, also nächsten Dienstag. Ausser ihr habt ein Abo von Tagi, BZ, BATZ oder sonst einem Tamedia-Titel, dann könnt ihr nämlich schon jetzt alle drei Folgen zu diesem Fall durchhören. Wo und wie das geht, das lest ihr im Beschreibung zu dieser Episode. Zu diesem Podcast gibt es übrigens auch einen gleichnamigen Newsletter. Abonniert den doch, dann schicken wir euch jede Woche die aktuelle Podcast-Folge und auch weitere spannende Crime-Inhalte zu. Wenn ihr Rückmeldungen oder auch Fragen zu diesem Fall habt, dann schreibt uns doch gerne ein Mail. Ihr erreicht uns unter podcasts@tamedia.ch. Erzählt und recherchiert hat der aktuelle Fall Kathrin Boss zusammen mit ihrem Team. Skript und Interviews Mirja Gabatuller, Kathrin Boss und Noah Fendt. Schnitt und Produktion Sarah Spreiter. Sprecher Roland Gamp. Redaktion und Planung Tina Huber. Sounddesign Tobias Holzer. Die Töne von Antonia Müller sind aus dem Dokumentarfilm «Unser Vater» von Miklos Gimesch. Den Link zum Film findet ihr in den Shownotes. Mein Name ist Noah Fendt. Bis bald. Ciao zusammen.